Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Hallo, guten Tag. Florian Felix Wey, du hast die Eins gezogen. Du hast uns jetzt als erster dein aktuelles Lieblingsbuch mitgebracht. Was ist das?
Ich habe ehrlich gesagt zwei Bücher. Ich fange nämlich mit dem an, wie ich zu dem anderen Buch hinkam, zu dem aktuellen. Ich stand nämlich vor meinem doch schon etwas ausgedünnten Regal, als Trump inauguriert wurde, und mir stieß oder fiel ins Auge ein Buch, das da seit vielen Jahren steht. Upton Sinclair, Präsident der USA. Ein Roman aus dem Weißen Hause. Das ist eine schon relativ billige Satire aus dem Jahr 1928, die aber den Vorteil hat, dass sie uns durch diesen zeitlichen Abstand zeigt, es war sowieso nicht immer alles Gold in Amerika. Es gibt auch eine Menge Trump-Vorläufer, die eine große Ähnlichkeit mit ihm haben. Mir war klar, dieses Buch gibt's nicht mehr, ist nie mehr aufgelegt worden seit 1928. Das ist auch teuer im Antiquariat, das kann ich nicht empfehlen. Dann passierte einer der üblichen Zufälle im Literaturbetrieb. Ich bekam eine Erinnerung von einer Literaturpresseagentin, die sagte, sie haben doch Anfang Dezember das Buch, die PDF bestellt, Andreas Maleta, Amerika 1930. Haben Sie das schon gelesen? Und ich hatte wirklich völlig vergessen, dass ich das bestellt hatte. Hab jetzt reingeschaut und es passte wie die Faust aufs Auge zu diesem Upton Sinclair, den ich vor 4 Wochen gelesen habe, weil nämlich Upton Sinclair in diesem Buch vorkommt als quasi Reisetipp, denn es handelt sich um Briefe aus dem Jahr 1930. Briefe von Otto Scheidt. Das ist ein in Berlin studiert habender, damals in den 20er Jahren, eigentlich österreichischer Industriellensohn, 30 Jahre damals alt, aus gut situierten Verhältnissen. Und er ist Doktor der Metallurgie, weil das Industrieunternehmen ist eine Affinerie, also sowas, die Ögusser, sowas wie die Degusser bei uns, die also Silber, Gold und sowas voneinander scheiden. Und er hat promoviert in Berlin an der TU. In der TU, die waren weltweit führend in der Metallurgie. Und sein Professor sagte, ich fahre jetzt nach Amerika, fahr doch schon mal vor. Und er schiffte sich also ein im Juni 1930, aber der Professor kam nie nach. Er war dann in Amerika 5 Monate unterwegs, alleinstehender Junggeselle, und guckt sich da dieses seltsame Land an mit sehr europäischen Maßstäben. Also er kommt ja aus einer kultivierten Oberschicht. Also seine Mutter ist Französin, er vermisst die Kultur in Amerika, und seine Schwester wiederum ist Kommunistin in Berlin, und die hat ihm offensichtlich vorher Upton Sinclair zu lesen gegeben. Und er überlegt sich dann auch zweimal, wo er da vorbeifährt in Kalifornien, soll ich denn den Upton Sinclair mal besuchen? Kriegt aber auch mit, dass Upton Sinclair ein europäisches Phänomen war. Das heißt, er wurde von der Linken in Europa wahnsinnig geschätzt. In Amerika war er ein Rabauke und komplett ignoriert.
Das heißt, das Ganze ist auch mit einer gewissen europäischen Hochnäsigkeit geschrieben?
Nein, gar nicht. Eigentlich mit einer Naivität. Und das ist sozusagen auch die Message, die zu diesem Zeitpunkt für uns da sich rauslesen lässt, weil sie ja wirklich einfach der Originalstand von 1930 ist kommentiert und gut ediert von dem übrigens Großneffen, der diese Briefe herausgebracht hat. Und man kann also einerseits sehen, diese Beeindruckung in der Technologie. Ne? Also es ist alles schnell, die Leute verdienen besser. Er als Metallurg könnte sofort einen Job kriegen, er muss sich aber auf mehrere Jahre verpflichten, und das will er nicht. Gleichzeitig ist er begeistert, und da wird es dann wirklich interessant, sagt, überall stehen auf den Parkplätzen der Auto hinter Autos rum, und die sind so billig, er kauft sich sofort einen Wagen. Warum sind die billig? Weil wir 5 Monate nach der Weltwirtschaftskrise sind. Aha. Also er ist eben genau in der Zeit, in der da auch gleichzeitig alles zusammenbricht. Er erlebt Demonstrationen, da wird O Tannenbaum gesungen, was nicht stimmt. Das war ein Gewerkschaftslied. Diese Melodie wurde in den Vereinigten Staaten immer schon als Gewerkschaftslied mit politischen Texten unterlegt.
Das ist echt.
Das ist echt. Das ist alles echt.
Und wie ist das mit den Parallelen zu heute? Also mit was für einem Blick liest man diese Briefe? Merkt man auch etwas, was so das politische System angeht, das sich mit heute vergleichen lässt?
Also was man rausliest, wenn man das gelesen hat, das ist natürlich keine hohe Kunst. Er schreibt sehr gut, muss man sagen. Er schreibt immer auf der Schreibmaschine. Es ist ein Typoskript vorne einmal abgedruckt. Da kann man das sehen. Was man merkt, dass der Isolationismus eigentlich der mentale Normalfall für Amerika ist. Das ist das, was wir, glaube ich, wieder lernen müssen, weil wir natürlich erst in einer anderen Lage. Er kommt aus der europäischen Kultur und die europäische Kultur ist führend. Das ist die kulturelle Hegemonie 1930 noch immer in der Welt. Seit 1945 ist es umgedreht. Wir haben die amerikanische Kulturhegemonie und denken deswegen, wir wissen, wie das da funktioniert und wie die Leute ticken. Aber ganz offensichtlich wissen wir das nicht. Die ticken eben doch schon damals und auch heute noch in weiten Teilen wirklich anders, nämlich völlig weltabgewandt. Er kriegt keine europäischen Nachrichten. Er kriegt einmal eine Londoner Zeitung in 4 Monaten auf Hitler rekurriert, weil da gab es einen Wahlsieg von Hitler, über den die Briten berichtet haben. Und das ist das einzige Mal, dass er angesprochen wird und schreibt, also es haben 30, 40 Leute mich auf meinen Reisen nach Hitler erkundigt. Das ist das Einzige, was sie aus Deutschland interessierte. Und er kriegt natürlich diese Reise mit. Er reist also von New York über den heute Rust Belt, damals das Hauptindustriezentrum, wo der Autobau war, kann aufgrund seiner Stellung die Ford-Fabriken mit Sonderführungen besuchen und reist dann nach Hollywood, weil er einen Verwandten hat, der ausgereist ist schon 1900, dessen Tochter die erste Hollywood-Regisseurin war, Dorothy Arzner.
Also Glamour ist auch dabei.
Ja, und kannst du nochmal so ein bisschen die Beobachtungs- und Schreibperspektive erklären? Also wie sehr ist der naive Beobachter erstmal oder wie viel Kontext bringt damit? Du hast jetzt eben das Beispiel gesagt, schreibt die Autos seien so billig gewesen und dann angefügt, ja klar, kurz nach der Weltwirtschaftskrise, weiß er das oder wird das jetzt zum Beispiel in den Band durch Fußnoten
ergänzt? Das ist ein bisschen moderiert. Es gibt Briefe, die komplett abgedruckt werden und dann gibt es welche, die unterbrochen werden und dann kommt Stoff sozusagen für den Zeitgenossen, für uns jetzt rein. Aber seine Naivität ist zum Beispiel, was total interessant ist und das macht es so lebensnah, er vergleicht natürlich immer die Preise und dann nimmt der Herausgeber und setzt das, es gibt da so Formeln, wo man nach Kaufkraft das umsetzen kann und setzt es um. Er vergleicht, wie viel würde er hier verdienen? Was verdient ein Arbeiter, ein Angestellter? Und dann gibt es so, es ist noch Prohibition, das dürfen wir nicht vergessen. Und dann sagt er, naja, ich habe jetzt verstanden, warum die Prohibition ist, weil die verdienen hier so viel. Und wenn man jetzt den Alkohol wieder verkaufen würde, würden die noch mehr trinken, als ihnen gut tut. Und jetzt sei ihm klar geworden, dass das eine sinnvolle Einrichtung sei.
Schräge Ansicht. Aber wenn du sagst, du hattest den Leseeindruck, amerikanisch Isolationismus ist eher der Normalzustand aus heutiger Perspektive, jetzt nach Trumps Vereidigung. Ist das ein beruhigender Leseeindruck oder ein umso beunruhigender?
Das vermag ich tatsächlich gar nicht zu sagen. Das Seltsame ist eben, durch diese Perspektive vor 90 Jahren stellt sich wieder eine Fremdheit her, von der wir glauben, wir haben die überwunden. Und ich glaube, das ist letztlich eine Lektion, die wir lernen müssen, dass wir sehen müssen, auch was auf der Oberfläche uns so verwandt vorkommt und so vertraut, dahinter ist eine große Fremdheit.
Mit welchem Eindruck und Gefühl geht er dann nach diesen 5 Monaten zurück?
Ich glaube, ziemlich froh, weil er hätte sofort Jobs kriegen können. Er war wirklich begehrt. Er war durch seine Ausbildung begehrt. Sein Doktorvater war eine weltweite Koryphäe. Die Lehrbücher sind damals in der Metallurgie in Amerika noch die deutschen, weil das tatsächlich immer noch weltführend war in der Wissenschaft. Aber er ist ein Europäer und er ist eben so ein Kultureuropäer. Und es gibt dann so an die Schwester einen Brief, wo er sagt, also all das, was du da machst in Berlin, in ein Kaffeehaus gehen und mit Leuten argumentativ dich zu streiten, geht erstens nicht, weil es keine Kaffeehäuser gibt und zweitens nicht, weil es die Leute nicht gibt.
Möglicherweise auch ein Blick in die deutsche Gegenwart. Sag uns nochmal, wie heißt das Buch? Wessen Briefe sind das? Wo kann das kaufen?
Also der Autor heißt Otto Scheidt. Es gibt übrigens ein berühmtes Jugendstil-Malbild, wo er als 18-Jähriger abgebildet ist, von auch ein Verwandter aus seiner Verwandtschaft. Und ich meine, das habe ich schon mal auf Buchcovern gesehen. Ich habe das gesehen und dachte, den Typ kennst du. Also Otto Scheidt heißt er, der die Briefe geschrieben hat, herausgegeben. Und ediert hat das Andreas Maletta. Das ist sein Großneffe. Amerika 1930, die Beobachtungen eines Wieners aus Berlin in der Weltwirtschaftskrise. Ibera Verlag Wien, 256 Seiten, 30 €.
Florian Felix Weil, Dankeschön.